zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Jons Feuerborn und mit dabei heute mein Kollege Christian. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Und heute Nadine bei uns zu Gast. Hallo Nadine.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Ich möchte zu Beginn direkt eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über ein sehr ernstes Thema. Wir sprechen über häusliche Gewalt und da kann es auch zu detaillierteren Beschreibungen kommen. Und wenn du zu Hause das nicht hören kannst oder auch Probleme damit hast, dich das überfordert, dann würde ich empfehlen, diese Folge zu skippen oder dir jemanden zu suchen, der sie gemeinsam mit dir anhört, damit du damit nicht alleine bist. Ja, und damit habe ich es auch schon gesagt. Wir sprechen heute über deine Erfahrung mit häuslicher Gewalt. Und die war bei dir in dem Fall natürlich auch sehr, sehr krass. Das ist ja so, wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, denken viele zuerst immer nur an die Tat selber. Und viel seltener sprechen wir aber auch über das, was dann nachher noch bleibt und wie schwer der Weg zurück ins Leben sein kann. Und darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Nadine, du bist Betroffene. Du hast mittlerweile auch zu kämpfen eben mit PTBS, mit Angststörungen und mit Depressionen. Gehen wir einfach mal an den Anfang eigentlich in die Beziehung, die dort stattgefunden hat, in die du ja erstmal auch glücklich reingegangen bist.
Ja, richtig.
Wie hast du das wahrgenommen? Wann merkt man denn, dass sich in so einer Beziehung dann irgendwas verändert?
Gemerkt habe ich es wirklich, als er mich das erste Mal geschlagen hat. Er war ein großer, starker Mann, wortgewandt und ein Beschützer halt.
Also du hast, als du ihn kennengelernt hast, dann hast du ihn erstmal auch als diesen Beschützer wahrgenommen.
Ja,
als,
richtig.
Genau, stark. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du sagst, dann kam natürlich auch irgendwo der Narzisst durch mit der Zeit. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass es dann zu diesem ersten Aussetzer bei ihm kam?
Das war der Zusammenzug. Wir haben irgendwann mal beschlossen, zusammenzuziehen und es war turbulent, Haushalte mussten aufgelöst werden und tatsächlich hat er mich das erste Mal geschlagen, 3 Wochen nachdem wir dort eingezogen sind, meine Tochter und ich.
Okay. Wie hast du reagiert? Also wie bist du vorgegangen?
Ich war geschockt. Also ich konnte das gar nicht, es war auch aus einer Lappalie heraus. Also wirklich, seine Begründung war, ich habe seine Socken falsch einsortiert. Und durch den ganzen Stress mit dem Umzug ist es bei ihm durchgegangen damals. So hat er mir das erklärt. Er hat sich auch beim ersten Mal sehr entschuldigt und um Verzeihung gebeten. Und ich habe ihn das erste Mal durchgehen lassen, ja. Ich habe wirklich gesagt, ich verzeihe dir, wir sind jetzt hier zusammengezogen und wir versuchen das aufrechtzuerhalten. Ich habe ihn da noch für aufrichtig gehalten, dass es wirklich nur Ausrutscher war.
Das ist ja oft so. Kannst du erklären, warum es so ist, dass wenn man, also weil ich kann da aus eigener Erfahrung ja auch sprechen, nicht in dem Ausmaß, mir ist es einmal passiert, aber warum man trotzdem dann noch da bleibt bei einer Person oder warum man vor allen Dingen sich auf diese Entschuldigung auch einlässt, weil ich bin mittlerweile jetzt, wenn man sowas auch erlebt hat natürlich, der Überzeugung, wenn es einmal passiert, dann passiert es auch wieder, oder?
Das eigentlich ja. Eigentlich hat mir mein Menschenverstand, der sagt ja dann nun mal, es passiert dann halt nochmal. Vielleicht war es auch von meiner Seite so ein bisschen der Druck. Wir sind da gerade erst zusammengezogen. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt noch minderjährig. Und ich dachte, wenn ich das jetzt komplett cutte, wohin mit mir? Ja. Da hat sich das erste Mal die Frage gestellt. Und da zu dem Zeitpunkt war es halt für mich halt noch einfacher, ihn dann halt zu vergeben. Diesen Ausrutscher, er hat ja danach auch Disneyland gemacht, ne? Also total fürsorglich und ich glaube heutzutage nennt man das Lovebombing, kann man sein.
Ja. Ne?
Und da habe ich ihn dann halt einfach auch vergeben, weil meine Tochter und ich, wir haben gerade unser Zuhause verlassen.
Ja. Ne? Christian?
Also Nadine hat schon 2 typische Sachen angesprochen, also das erste, zunächst mal ist ja in der Beziehung keine Gewalt gewesen, das war ja was Schönes. Es war anscheinend so, dass du einen guten Halt bei ihm gefunden hast, dass er schillernd war, dass er ein toller Mann war. Und dann kommt die Erfahrung und ich sehne mich sozusagen nach dem Alten zurück. Und weil ich das alte Schöne wieder aufrechterhalten möchte, weil ich da wieder hinkomme, halte ich zunächst diese Gewalt aus. Und er hat ja dann auch viel gemacht, das gut zu machen. Dann hat er auch gesagt, ein zweiter Punkt sind meistens auch immer die Kinder. Jetzt habe ich dem Kind ja schon eine Veränderung zugemutet. Ich kann nicht eine weitere Veränderung zumuten. Und dieses Gewalt kommt. Und ich sehne mich aber nach dem Alten zurück, nach dem Tollen zurück. Das ist dann fast auch so wie ein erlernter Reflex, in dem ich dann gefangen bin. Und dann ist es das nächste Mal wieder und es könnte ja wieder gut sein und ich will ja das Gute und dann kommt ja auch das Gute ein bisschen. Ich kriege ja durch das Aushalten eine Belohnung. Eine Belohnung, es wird wieder gut, aber und so konditioniere ich mich förmlich danach.
Ja, habe ich auch gemacht, tatsächlich.
Wie ging es dann denn eigentlich weiter bei dir? Du sagst, dann kam das Lovebombing. Das ist natürlich, dann kommt kurz dieses schlechte Gewissen beim Täter. Wie ging es dann weiter? Wie lange hat es gedauert, bis dann der nächste Vorfall kam?
Keine drei Monate. Der war auch wieder banal in dem Sinne. Wir waren auf einer Gartenparty und ich habe von Anfang an gesagt, ich kann nicht lange bleiben. Ne? Ich muss Überstunden machen und ich muss am nächsten Tag wieder früh raus. Und kam der Zeitpunkt auch, dass ich gehen wollte. Er hatte wohl auch schon was getrunken und er ist auf einmal so sauer geworden, so richtig sauer. Ich muss dich jetzt nach Hause bringen. Ich sag so, wieso musst du mich nach Hause bringen? Bleib hier, ne? Ich gehe alle jetzt alleine nach Hause und ich muss das jetzt machen. Okay, und dann sind wir rausgegangen und dann hat er mir wirklich erstmal Vorwürfe gemacht, ich würde sein Leben zerstören und ihn von seinen Freunden fernhalten. Und habe ich zu ihm gesagt, ich sag so, Mensch, dann geh doch zurück, bleib da sitzen, ich komme schon alleine nach Hause. Ja, und dann ist er das nächste Mal auf mich losgegangen. Es ist in seinen Augen, ich habe es in seinen Augen gesehen, es ist auf einmal, ist das wie so ein Schalter, der bei ihm umgegangen ist. Und er hat mich dann gegen einen Zaun geschleudert und am Hals halt so hoch.
Ach, das war öffentlich auf der Straße?
Ja, es war aber dunkel, es war keine Zeugen in dem Sinne. Und dann hat er irgendwann von mir abgelassen, ist nach Hause gegangen und ich saß dann da auf diesem Weg. Und ich habe tatsächlich die Polizei gerufen. Mhm. Ich wusste jetzt in dem Moment auch nicht, was ich tun sollte. Ich war nicht schwer verletzt, ne? Also jetzt rein körperlich, seelisch, ja.
Ja, ne? Natürlich.
Und die Polizei kam dann auch und sagte mir, ja, wir bringen sie dann jetzt nach Hause und verweisen ihn der Wohnung, ganz klar. Es liegt hier ein Fall von häuslicher Gewalt vor. Aber er kommt dann nach 48 Stunden wieder zurück. Was ich jetzt weiß, es gibt eine Gewaltschutzverordnung, die dann ausgesprochen werden kann von der Polizei, aber die Polizisten haben zu dem Zeitpunkt mich darüber nicht informiert.
Was bedeutet diese Gewaltschutzverordnung?
Dass er wesentlich länger der Wohnung verwiesen wird, wenn nicht sogar ganz.
Ja.
Das kam aber leider alles erst im späteren Verlauf. Ja, die Polizei hat mich nach Hause gebracht, hat ihn dann auch der Wohnung verwiesen. Er ist dann aber, nachdem die Polizei weg war, wiedergekommen. Umgehend. Umgehend wiedergekommen, auch um zu beschwichtigen. Mhm. Ne? Und ich dachte mir so, ja, was nützen jetzt diese 2 Tage?
Es bringt
gar nichts.
Ja. Aber war für dich dann, also ging dann nochmal so eine Lovebombing-Phase wieder oder hat er es versucht oder war für dich eh klar?
Die habe ich unterbunden. Ja. Es kam die Entschuldigung, aber ich habe gesagt, noch in der gleichen Nacht habe ich zu ihm gesagt, so ab diesem Zeitpunkt sind wir getrennt. Ich werde mir jetzt mit meiner Tochter eine neue Wohnung suchen.
Ja, okay, also der Entschluss war dann auch klar
von
deiner Seite.
Der war dann ein Entschluss da. Ich habe ihm das auch gesagt, du akzeptierst das jetzt hier so. Ich habe hier die Rufnummer von dem Polizisten, der mich nach Hause gebracht hat, habe ich hier, ich rufe den sofort wieder an.
Ja.
Dann hat er freiwillig Ruhe gegeben. Es hat wirklich noch 6 Wochen gedauert, bis ich eine Wohnung gefunden habe.
Du bist ja dann oder hast ja dir dann auch Hilfe gesucht oder Unterstützung gesucht. Wie war das? Also du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, das war so typisch so in diese Beziehung rein. Du hast natürlich viel Kontakt auch zu Freunden verloren erstmal. Mhm. Das ist ja oft auch ein Phänomen von Beziehungen mit Narzissten letztendlich, dass sie sehr gut darin sind, einen auch so von seinem sozialen Umfeld zu lösen und zu entbinden. Wie war da deine Erfahrung dann, wo du dann auch Hilfe brauchtest?
Ich war alleine. Ich war mit meiner Tochter alleine und ich wusste nicht wohin. Große Scham und Selbsthass den Freunden und der Familie gegenüber, weil es ist so, man ist wegmanipuliert. Ne? Man hatte sich bei den Freunden, bei der Familie kaum noch gemeldet halt durch diese Manipulation und ja, es war einfach nur furchtbar, aber ich musste was tun, ich musste da raus. Mhm. Und ich bin tatsächlich zur Frauenhilfe gegangen Essen.
Und die konnten dir dann auch helfen?
Ja, die haben mir ein großes Stück Rückgrat zurückgegeben. Die haben mich in mehreren Gesprächen dazu ermutigt, mich meiner Familie und auch meinen Freunden wieder zu offenbaren. Ich werde nie vergessen, wie die gute Frau gesagt hat, glauben Sie wirklich, wenn Sie Ihre Freundin anrufen, dass sie Nein sagt?
Mhm.
Und ich habe dann, weil ich weiß noch, dass ich antworte, aber ich schäme mich so. Ich habe die ja auch fallen lassen.
Ich finde, das Wort Scham kommt gerade, das hast du jetzt schon mehrmals gesagt, da möchte ich einmal kurz Christian auch fragen. Christian, warum sind wir an dem Punkt, und wir haben Riesendebatten auch öffentlich, wo Gewalt stattfindet. Und ich habe auch mittlerweile, habe ich da sehr oft auch schon öffentlich drüber gesprochen, aber es gibt aktuell diesen Satz, die Scham muss die Seite wechseln. Wir haben einfach das Problem, dass Betroffene die Scham haben und die Täter eben nicht. Und was ist das, dass eben sich die Betroffenen immer wieder schämen, dass die Scham da so ist?
Erstmal zwei Dinge. Du hast es sehr schön gesagt. Eine aufrechterhaltende Bedingung, dass es in diesem Kreislauf weitergeht, ist ja mitunter eben diese große Scham. Ich möchte mich gar nicht zeigen nach draußen, was da passiert ist. Ich habe mich zurückgezogen. Wie denken die über mich? Denken die, dass ich selber versagt habe, dass ich vielleicht nicht das Opfer bin, sondern das Täter? Das ist ja typischerweise diese Täter-Opfer- Umkehr, Symptomatik und das scheint in uns sehr tief verankert zu sein, wenn wir in einem System ausgestoßen werden, dadurch, dass ja praktisch so ein starker Mann, der Rudelführer, der stoßt mich auf, dann suche ich zunächst mal die Schuld bei mir selber und ich fühle mich nicht mehr sicher, ich schäme mich dann auch dafür, was habe ich denn eigentlich selber dazu beigetragen, wie bin ich denn so bescheuert gewesen, wie kann ich nur so fehlerhaft sein und ihn nicht richtig halten, nicht richtig auffangen, die Socken nicht richtig einsortieren, wie auch immer, ihm nicht helfen, in seinem Kontext zu bleiben, habe ich mich zu wichtig genommen, war ich zu egoistisch und letztendlich, das scheint so was sehr intensiv zu ist bei uns. Du hast Gott sei Dank das Glück gehabt, dass du sehr, sehr früh zu Profis gegangen bist und die den Ton so gefunden haben, dass du deine Scham wohl ausgehalten hast und ein bisschen zurück in dein altes, sicheres System kommen konntest. So verstehe ich das jetzt,
ja,
oder?
Ja, das ist richtig. Es hat angefangen wirklich mit meiner Freundin, der ich mich dann offenbart habe. Auch meine Familie,
also zunächst
meine Mutter.
Mal bei einer Vertrauensperson, wo ich am ehesten glaube, die verurteilt mich nicht. Ja. Bei der hast du es ausprobiert, sozusagen meine Testdosis.
Und ich hatte mit ihr gesprochen und sie hat zu mir gesagt, sagt sie, Nadine, ich liebe dich und ich soll mir gar keine Sorgen machen. Zwei Tage später, es war am Wochenende, hat sie meine Tochter und mich zu sich nach Hause eingeladen. Wir hatten uns Jahre nicht gesehen, zwischendurch mal geschrieben oder so. Und ich kam dann da an und mein kompletter Freundeskreis saß da, den ich früher hatte, mit denen ich halt immer gut befreundet war. Und die saßen da auf einmal alle und die haben mich lieb gehabt und haben gesagt, wir sind bei dir. Meine Mama, mein Stiefvater, meine Familie, Nadine, wir sind bei dir, wir kriegen das hin. Ja, und das hat mir den Halt gegeben, tatsächlich mit dem Frauenverein zusammen. Wir haben mir einen Anwalt besorgt. Wir haben ja noch mit ihm in dieser Wohnung gewohnt. Und mir war es klar, der Frauenhilfe war es klar und auch dem Anwalt war es klar, dass es nochmal zu einem tätlichen Angriff kommen wird. Das ist seine Natur anscheinend oder von Narzissten in diesem Bereich. Das ist der Kontrollverlust. Er verliert die Kontrolle halt über mich oder über meine Tochter. Und der Anwalt hat sofort, der hat schon eine einstweilige Verfügung eingeleitet. Also die lag schon bei Gericht. Ne? Wir haben auch versucht, diese Sache zu umgehen, indem man nach einem Frauenhaus für mich Ausschau gehalten hat. Leider sind diese Plätze sehr, sehr begrenzt. Und ich habe auch noch Haustiere. Ich habe 2 Hunde und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch 3 Katzen. Und es war also nicht möglich, frauenhaustechnisch meine Tochter und mich und die Tiere unterzubringen. Also musste ich da bleiben. Es gab keine Möglichkeit. Wer kann schon mal so eben 2 Personen, 2 Hunde und 3 Katzen aufnehmen? So mal jetzt mal so ganz eben gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir halt diesen Weg. Und mir war bewusst, dass ich vielleicht noch mal eine Ohrfeige kriege. Aber dass es letztendlich so ausgeartet ist, konnte ich halt absolut nicht voraussehen.
Ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal die Triggerwarnung aussprechen, weil wir jetzt noch mal zu dem letzten Vorfall kommen. Ansonsten skippt hier an dieser Stelle einfach 10, 15 Minuten der Folge, weil wir da jetzt einmal nochmal drüber sprechen, was dann passiert ist. Vor allen Dingen, ich finde es Wahnsinn, dass eigentlich alle wussten, was kommen kann und wieder nichts passiert. Also dieses, also den hätte man ja, dann, wenn man nicht in der Lage ist, dir eine Unterkunft zu geben, dann frage ich mich, warum nimmt man ihn dann nicht einfach raus und sagt, so, du bleibst jetzt, solange du hier, also bis sie raus ist, bleibst du jetzt aus der Wohnung raus. Also ich finde, da brauchen wir halt einfach viel mehr Möglichkeiten und Unterstützung für Betroffene, wie wir Menschen schützen. Deswegen, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, dass im Endeffekt jeder sagt, ja, wir wissen, da kommt was, du schon mit einem Gefühl da reingehst, ja, ich werde auf jeden Fall nochmal was abbekommen. Das ist ja unfassbar. Also, und vor allen Dingen dann aber auch, dass du trotzdem die Kraft oder auch vor allem den Mut hattest, das überhaupt nochmal sehenden Auges da nochmal so reinzugehen. Aber erzähl deine Erfahrung, was dann letztendlich, also wie es da noch weitergegangen ist.
Ja, es ist leider so in unserer Gesellschaft, es muss immer erst was passieren. Es muss immer wirklich anscheinend Gewalt passieren, bevor jemand Höheres, sage ich jetzt mal, eingreift, sprich Polizei, Gerichte oder solche Sachen. Und leider ist das auch passiert. Ich habe eine Wohnung gefunden. Mhm. 6 Wochen nach diesem zweiten Vorfall. Wirklich ein Glücksfall. Auch mit meinen Freunden zusammen, die mir da geholfen haben. Ich kenne da jemanden, ne? Da kannst du mit 2 Hunden hin, überhaupt gar kein Problem. Und es war Nachmittag. Ich habe mit dem Vermieter gesprochen. Wir wollten uns an dem Wochenende treffen, und damit ich den Mietvertrag unterschreibe, ich könnte dann sofort in die Wohnung rein. Und er kam nach Hause und ich habe es ihm gesagt. Mhm. Ich sag so, am Wochenende ziehen meine Tochter und ich aus. Und dann kam dieser Blick, dieser umgelegte Schalter in den Augen. Und dann hat er tatsächlich angefangen, auf mich einzuschlagen. Mit der flachen Hand gegen den Kopf. Ich bin kurzzeitig bewusstlos geworden durch die Schläge, lag auf dem Boden. Und dann hat er angefangen, auf mich einzutreten. Und er hat mir auch mehrmals gegen den Kopf getreten. Ich hatte letztendlich ein Schädel-Hirn-Trauma, gebrochene Rippen, eine ausgekugelte Schulter, Prellungen, Platzwunden. Irgendwann hat er abgelassen von mir. Ich glaube, er ist ins Badezimmer gegangen. Und ich bin dann zu meinem Handy gerobbt, das im Wohnzimmer auf dem Fußboden lag. Und konnte tatsächlich einen Notruf absetzen. Aus Versehen habe ich die Feuerwehr angerufen. Ich weiß noch, dass ich die Feuerwehr am Telefon hatte. Und ich kam gerade nur dazu, die Adresse durchzugeben und gesagt, dass er mich zusammenschlägt. Und dann kam er um die Ecke gerannt, hat gesehen, dass ich das Telefon hatte. Aus irgendeinem Geistesblitz habe ich mir das in den Kragen von meinem Pullover, ich hatte so einen Pulloverkragen an, das Telefon da reingeschmissen. Und er versucht mir das abzunehmen. Man hört dieses Rangeln und ja, ich habe um mein Leben gefleht. Ne? Und er hörte nicht auf, bis der Feuerwehrmann am Telefon sagte, beeilt euch, der schlägt die kaputt. Und dann ist dieser Schalter bei ihm zurückgegangen und er ist abgehauen.
Er hat dann die Wohnung verlassen und war weg.
Richtig, und war weg. Und es kam mir viel länger vor, aber in dem Einsatzprotokoll waren 1,5 Minuten später, waren die schon da. Ja, ich wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert. Er wurde gestellt, hat Schlüsselabnahme bekommen. dadurch, dass wir vorbereitet waren, wurde sofort mein Anwalt angerufen. Die einstweilige Verfügung war innerhalb von einer halben Stunde beim Amtsgericht und in Kraft gesetzt. Das heißt, diese Gewaltschutzverordnung bedeutet, ich habe die Wohnung übernommen. Na, also er darf bis zur Klärung der Anzeige und des Verfahrens hätte er nicht zurückkommen dürfen. Das ist diese Gewaltschutzverordnung, von der ich viele Frauen oder auch Männer, manchmal passiert dann es genauso, nichts wissen. Und alle sollten das wissen, wenn man in dieser Situation ist. Ihr braucht keine Angst haben, dass der Täter nach 2 Tagen zurückkommt. Ihr habt die Möglichkeit, euch dauerhaft zu schützen.
Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wissen nämlich wirklich die wenigsten, dass man diese Möglichkeiten einfach auch hat. Ja, also ich finde es unfassbar, dass es überhaupt so weit kommen musste. Trotzdem, dass Menschen das haben kommen sehen, du genau das noch erleben musstest, vor allen Dingen in diesem Ausmaß dann auch. Ich sage aber auch ganz bewusst, es war mir wichtig, dass wir es ein bisschen tiefer thematisieren in dieser Folge, auch von dem, was passiert ist, weil damit man einfach auch nochmal bewusst hat, wie weit sowas gehen kann und was da auch wirklich passieren kann beim Thema häuslicher Gewalt. Würde gerne wissen, wie hast du die Tage danach erlebt?
Ich würde sagen, aufgrund der Schmerzmittel ziemlich high. Mhm. Also ich war neben mir, ich war paralysiert. Ich weiß noch, meine Freundin, wir sind vom Krankenhaus, sind wir in die Wohnung gefahren, um den Mietvertrag zu unterschreiben. Und ich war ja schwer verletzt. Und dadurch, dass er immer wieder in der Wohnung aufgetaucht ist, auch danach, ne, er wurde ja nicht verhaftet oder untersuchungshaft, das gibt es halt anscheinend in diesen Fällen nicht. Er war immer wieder in der Wohnung. Haben meine Freunde beschlossen, so, Schluss, wir holen dich jetzt sofort daraus. Du gehst nie wieder dahin zurück.
Ja.
Ne, und haben wirklich das Nötigste, meine persönlichen Anziehsachen und sowas, alles aus der Wohnung geholt. Und wir sind dann schnurstracks in der neuen Wohnung dann halt eingezogen und die einstweilige Verfügung wirkte. Auch so eine Art Schutzdienst. Jeder Stadtteil hat so eine Art, will keinen beleidigen, aber man nennt das bei uns Dorfscheriff. Also das sind Polizisten, die halt für Ordnung auch dann halt sorgen und diese wurden aktiviert. Also er wurde auch öfter gesehen, also er hat relativ schnell rausgefunden, wo wir sind. Mhm. Wie, keine Ahnung, ist mir ein Rätsel. Ja, und da mussten wir erstmal heilen.
Ja.
Na, erstmal heilen.
Aber vor allen Dingen heilen, das Ganze bringt ja, also da fängt das Ganze ja dann erstmal auch an. Das führt natürlich dazu, dass du erstmal völlig traumatisiert auch bist. Und was war da dein Weg in die Verarbeitung? Also was waren die Steps, die du dann angegangen bist? Soweit ich weiß, kam es ja auch zum Gerichtsprozess. Es ist natürlich dann viel bei dir im Leben passiert. Du hast dann doch auch irgendwann deinen Arbeitsplatz verloren. Kurz vor Ende des Gerichtsprozesses wurde er verklagt, also wurde er verurteilt?
Ja, in zweiter Instanz.
In zweiter Instanz wurde er dann verurteilt.
Also er ist in Berufung gegangen.
Ja.
Das erste Urteil lautete tatsächlich 1,5 Jahre ins Gefängnis. Mhm. Er ist in Berufung gegangen und das Berufungsgericht hat das Urteil aufgehoben und er wurde zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt.
Für sowas, also Steuerhinterzieher gehen halt länger hinter Gittern, das ist halt das Perverse in diesem Land und das finde ich alles super, super schlimm.
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Und da bräuchten wir halt so viele Reformen. Ich hoffe, dass wir da auch irgendwann einfach hinkommen und deswegen ist es so wichtig, dass wir Geschichten immer wieder auch erzählen und deswegen bin ich auch so dankbar, dass du deine Geschichte hier erzählst, weil nur durch Sichtbarkeit können wir zu Veränderungen führen letztendlich auch. Was ist aus diesem ganzen Trauma bei dir entstanden? Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, es ist PTBS, Angstzustände, Depressionen. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen, dass du weißt, über was zu sprechen ist oder was jetzt die Herausforderungen in deinem Leben sind?
Das hat direkt noch während des Krankenhausaufenthaltes bei mir tatsächlich stattgefunden. Ich wusste, ich komme aus dem medizinischen Bereich, ich werde körperlich heilen. Meine Seele, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie ich das überstehen konnte. Und ich war, glaube ich, 1 oder 2 Tage aus dem Krankenhaus raus. Ja, und dann war ich bei der Valeara. Ich bin in die Praxis gegangen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, was los ist, habe den Krankenhausbericht dahin gesagt und sofort wurde mir geholfen. Ich wurde sofort aufgefangen, psychologisch, die Pflegegespräche, Sozialarbeit, alles wurde sofort in die Wege geleitet. Und es gab Zeiten, da war ich einmal wöchentlich dort, mindestens. Also ich habe gefragt, letztes Mal schon erzählt, ob ich nicht schon Nebenkosten mitzahlen sollte, weil ich halt so oft da war. Ohne die Valeria hätte ich das nicht geschafft.
Ich habe mir, ganz ehrlich. Es gibt, also ich kenne die Geschichte nicht, aber es gibt irgendwie eine Geschichte von Herr Hellmann und der Igelball.
Ja, das war mein Aufenthalt in der Tagesklinik von der Valeria.
Da warst du dann über, wie lange warst du in der Tagesklinik?
Insgesamt 9 Wochen. Mhm. Ja, aber über Weihnachten und da wurde das alles immer so ein bisschen verlängert, war ich auch nicht böse drum, ganz ehrlich.
Ja, gerade in Sonderzeit ja auch nochmal, ja. Ne? Die wird ja natürlich nochmal heftiger dann auch.
Definitiv. Ich bin in die Tagesklinik gekommen und nach 2 Wochen habe ich wirklich meine amtliche Panikattacke bekommen. Während einer Gruppensitzung mit Herrn Hellmann. Es war eine banale Frage, die er da gestellt hat an die Gruppe. Und ich weiß noch, ich habe keine Antwort in meinem Kopf gefunden. Ich wusste es einfach nicht. Und dann ist mir der Boden unter den Füßen wirklich gefühlt weggegangen. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und Herr Hellmann hat mich sofort aufgegriffen, ist mit mir rausgegangen. Ich hatte mich in einen Stuhl gesetzt und ich habe ihn angefleht. Ich sage so, bitte, hol mich hier raus, hol mich hier raus. Und dann hat Herr Hellmann meine Hand genommen, hat einen silbernen Igelball da reingemacht, in die Hand reingelegt, hat den gerollt und hat gesagt, ich kann dich da nicht rausholen, du gehst da jetzt durch. Du musst da jetzt durch und du kommst zurück, das verspreche ich dir. Und wirklich nach Atmung und war das für mich der Türöffner. Indem ich verstanden habe, ich kann den Finger nicht schnipsen und diese ganzen Ängste, die PTBS, die Panikattacken, die gehen weg, sondern
weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das ja auch verfolgt, dass Ängste immer wieder aufkamen. Du hast dich ja komplett eingeengt, du bist nicht mehr raus. Du hast die einfachsten Sachen im Alltag waren ja dann auch schwierig. Das muss man dazu nochmal kurz zur Erklärung sagen, bis zu diesem Klickmoment irgendwie. Ja. Und da ist was passiert.
Ja, das war der Punkt, wo ich bei mir wirklich gelernt habe, ich muss da durchgehen. Also das Fingerschnippen funktioniert nicht, so was man so gerne hätte. Und dann habe ich wirklich angefangen, das anzunehmen, was in den Sitzungen gesagt worden ist, weil ich dann einfach verstanden habe, ja, du kannst das nicht aufhalten, aber du kannst da durchgehen. Ja, und das ist das, was ich in den letzten Jahren mit Hilfe der Valeria gelernt habe, damit umzugehen. Weg geht das nicht. Also die Erinnerungen werden für immer bleiben.
Auf jeden Fall. Also es gibt auch gerade für, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Christian, ne, dass Heilung in dem Sinne nicht unser Wort zum Sonntag hier ist in diesem Podcast, sondern dass wir eben sagen, okay, man kann nur für sich akzeptieren dann letztendlich auch. Ne? Also so das sieht ist das,
aus. Das. Ja, ich bin wirklich ganz berührt, wo du das jetzt gesagt hast, weil es natürlich verschiedene Facetten hat. Die erste, was typisch ist für so eine Traumafolge, in einem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast keine Antwort, das heißt, du übersetzt, ich bin ohnmächtig, ich habe die Fäden nicht in der Hand, genauso wie in den Momenten, diesen Gewaltmomenten, ich habe sie nicht in der Hand, ich kann sie nicht kontrollieren und dann reicht so ein kleiner Tropfen, dass ich genau da wieder bin und dann triggert es so, dass du in diese Panik reinkommst. Und interessanterweise mit Glück, also die Konstellation hat gepasst, hast du so ein Schlüsselerlebnis gehabt im positiven Sinne, dass es sozusagen, wir sagen das natürlich immer und dann kannst du dir das gut merken und von dem Rationalen weißt du das, die gehen nicht weg, das beseitigt sich nicht, aber du hast es dann erlebt, du hast es akzeptieren können. Und ich muss es aushalten, ich muss da durch, ich wäre es auch nie los. Und wie du sagst, wir haben es schon oft unseren Patienten gesagt, es ist so eine Bitte in einer Therapie, eigentlich eine Antwort zu finden, nicht ich kriege das weg, sondern ich kriege vielleicht Kompetenzen, dass ich damit besser umgehe. Und du wirst es nie rückgängig machen können, das ist ein Teil von einem Leben, aber es scheint so bei dir gewesen zu sein, dass das der Kipppunkt war. Richtig. In eine Richtung, wo du Schritt für Schritt, natürlich auch mit der Gruppe Tagesklinik, dass du wieder die Fäden in die Hand kriegst. Also
würdest du sagen, dass du wieder jetzt mehr Kontrolle hast?
Ja, definitiv. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ist nicht schön. Ne? Es funktioniert auch nicht immer zu 100%. Ne? Ich habe meinen Zustand immer als Kaninchenbau bezeichnet. Ne? Aber ich weiß jetzt, wie ich besser mich festhalten kann, um rauszugucken.
Mhm. Ich will gar nicht weiter so in diese therapeutischen Themen jetzt gehen, weil das auch so intensiv vom Gespräch ist. Also für mich ist es bewundernswert, weil es ist jetzt alles noch nicht so lange zurück von der Zeit, wann das alles passiert ist, wie aufgeräumt du eigentlich auch schon mit diesem Thema bist. Mich interessiert einfach, was bedeutet für dich heute Hoffnung und wie guckst du gerade nach vorne?
Ich versuche immer weiterzumachen. Es gibt immer Stolpersteine im Weg, irgendwas kommt, irgendwas ist immer drauf. Aber der Punkt ist wirklich, lass Hilfe zu.
Was denkst du jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, warum ist es so schwierig, aus so einer Situation heraus überhaupt erstmal Hilfe anzunehmen, sich da überhaupt rauszukämpfen aus so einer Beziehung?
Für mich persönlich war es wirklich Scham und Selbsthass. Ich habe mich selber dafür gehasst, dass meine Tochter das miterleben musste, dass ich das miterleben musste. Warum habe ich es nicht früher bemerkt, dass er mich besitzt hat? Also ich war ja sein Besitz, er hat ja mich komplett kontrolliert und ich bin ein eigenständiger Mensch und man muss das wieder sich zurückerlangen.
Christian, wie kann ich solche Gefahren irgendwie bemerken, Frühwarnzeichen sehen? Das ist schwierig, oder? Das gibt's.
Unglaublich schwierig, weil es ja auch gerne so ist, Liebe macht blind und ich bin in bestimmten Situationen nicht sehr aufnahmefähig, wenn vielleicht andere die Hand heben und sagen, pass auf, ist vielleicht auch noch ein weiterer Grund, weil ich mich dann schäme, weil ich nicht gehört habe, weil ich das nicht gesehen habe. Es ist unglaublich schwierig, ob die Botschaft wirklich funktioniert, wenn wir nochmal sagen, lauf schon, nimm die Hände in der Hand bei dem ersten Ereignis und verzeih eben nicht. Lauf, nimm deine Hände, ob es wirklich ankommt bei unseren Hörern. Ich wage, es ist hochgradig kompliziert und wir alle sind nicht gefeit davon. Keiner.
Solange man selbst so eine Situation nicht erlebt hat, kann man das nicht einschätzen, wie es ist, dann auch in dieser Situation zu sein und dann ist es von außen immer leicht zu sagen, ja, ich würde ja sofort gehen. Also das ist, glaube ich, was ganz Typisches. Ich glaube, du hättest auch bis zu der Beziehung, hättest du auch gesagt, das passiert mir nicht. Oder also wenn sowas passiert, bin ich sofort weg.
Ja, richtig, das ist ja dieses Schamgefühl. Ich weiß noch, dass ich unglaublich Angst vor dem Satz hatte, ich habe es dir doch gesagt.
Ja,
ich habe es dir doch gesagt, dass das von außen kommt. Der ist kein guter Mensch, vielleicht hat ein anderer Mensch oder jemand eine Intuition gehabt. Vor diesem Satz hatte ich Angst.
Und den kann aber, also das kann einem einer vorher nicht nehmen. Vor allen Dingen, machen wir uns nichts vor, Liebe ist so stark und man lässt sich davon so leiten und man, da ist alles egal, was die Außenstehenden sagen. Also wenn ich überlege, was ich teilweise für Warnsignale auch von Freunden ignoriert habe bei gewissen Personen, ist es der Wahnsinn, wie tief man dann doch immer wieder reingeht. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich will gar nicht die großen Abschlussworte finden, aber für dich nochmal zum Abschluss, was möchtest du nochmal Betroffenen mit auf den Weg geben als Abschluss?
Ja, alle Männer und Frauen in dieser Situation, holt euch Hilfe. Geht zum Frauenverein. Geht zu den Profis. Die wissen, wo man anfassen muss und wie man gewisse Sachen anpacken muss. Macht das, holt euch Hilfe.
Und die Gewaltschutzverordnung, die es gibt. Ne?
Genau.
Das auch nochmal auf dem Schirm haben. Christian?
Ich glaube, wir können es wirklich so stehen
einfach
lassen.
Einfach so lassen. Und ich werde heute keine große Zusammenfassung machen, sondern ich will einfach nur sagen, dass diese Folge irgendwie für sich steht und dass wir einfach in diesem Land noch viel mehr zum Schutz von Opfern tun müssen. Und ja, da müssen die Mechanismen passieren. Und deswegen vielen lieben Dank, dass du so offen gesprochen hast. Also ich bin ganz, ja, benommen ist das falsche Wort, sondern ich bin so sehr berührt von dieser Geschichte und danke dir und wünsche dir vor allen Dingen nur das Allerbeste und ab jetzt nur noch Glück im Leben, dass du einfach, dass du die Hoffnung auch zurückbekommst für alles andere. Und danke dir, dass du zu Gast warst, Nadine.
Ich bedanke mich euch beiden. Vielen
Dank.
Danke,
Nadine.
Und danke, Christian, dass du dabei warst.
Danke, Lars.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.